Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Crosscourt ist endlich zurück und beginnt direkt mit einer kleinen Entschuldigung. Sorry, dass wir die erste Woche nicht da waren, aber ich weilte da noch im hohen Norden und damit meine ich jetzt nicht Hamburg, sondern wirklich nördlich vom Polarkreis. Gestern war es dann für Dennis schwierig, der ja auch noch als Kommentator seine Sporen verdient. Daher gibt es uns ausnahmsweise erst Donnerstag, diesmal. Was aber ganz praktisch ist, denn wir kennen jetzt alle vier Halbfinalisten bei den Herren und den Damen. Titelkampf steht natürlich auch bei uns im Blickpunkt, aber eben auch Serena Williams, Rafael Nadal, ein deutsches Trio. Und da auch viele mehr haben noch für Schlagzeilen gesorgt, über das wir heute sprechen wollen. Wie immer mache ich das zum Glück nicht allein, sondern habe wieder Dennis Heinemann an meiner Seite. Hallo Dennis, ich habe es ja schon grob angerissen, über was wir heute sprechen wollen, aber da wir jetzt eher länger nicht zu hören waren und ich in Woche 1 diesmal nicht ganz so extrem viel wie sonst gucken konnte, irgendein Highlight, Kuriosität oder Ausrufezeichen, abseits der großen Namen vielleicht auch, über das du kurz sprechen willst?
Also erstmal hallo Stefan, schön, dass wir wieder quatschen können über US Open. Ja, dieses eine Highlight ist irgendwie immer ein bisschen schwierig. Also ich kann ja mal kurz sagen, wie ich das dann so mache, auch wenn ich diese Dinge kommentiere. Ich drucke mir die Draws immer aus, mache das alles handgeschrieben, Runde für Runde. Ich brauche das irgendwie, dann kann ich das besser, kommt es besser in mein Hirn quasi rein. Und dann mache ich mir immer so kleine rote Ausrufezeichen dahin, wo irgendwie was spielerisch Außergewöhnliches passiert ist. Da sind natürlich einige, aber ja, Kuriositäten. Ich kann nur empfehlen, einfach mal durch Social Media so ein bisschen durchzugehen, die letzten beiden Wochen auf irgendwelchen Tennis-Accounts. Ich finde, da gibt es ganz, ganz viele kleine und dann natürlich auch die großen Geschichten. Und da sieht man dann erstmal so, wenn man die einzelnen Kacheln da bei Instagram oder sonst irgendwo anguckt, was da eigentlich so los gewesen ist. Und das war natürlich auch hier wieder total viel. Also sowohl emotional, Petkovic, Serena, werden wir noch drüber sprechen, aber auch so viele kleine verrückte Sachen. Per, der mal wieder den typischen Pair gemacht hat, die Kyrgios-Show, die Nase von Rafa Nadal, Mute, der Liegestütz macht, Murray, der es immer noch wissen will, also ich habe mir hier auch so ein paar Sachen mal natürlich aufgeschrieben. Ich finde einfach, Grand Slam-Tennis hat unglaublich viel zu bieten.
Ja, da stimme ich dir zu. New York meistens dann auch noch immer mit einer extra Prise Entertainment dabei, aber auch so ist wirklich bei Grand Slams immer ganz viel los, auch wirklich abseits der großen Namen kann man viele tolle Matches sehen und natürlich viele Dramen, viele Besonderheiten, aber lass uns dann doch trotzdem auf die Halbfinalisten blicken und wir starten mit den Herren, da wir bei den Damen ja mit Serena, Kerber, Petkovic, Niemeyer auch abseits der Halbfinalisten noch einiges zu besprechen haben. Ja, bei den Herren fehlt ja der 2020 war es US Open Finalist Alexander Zverev verletzungsbedingt, dafür haben wir jetzt Khachanov, Rüd und Alcaraz sowie Tiafoe im Halbfinale. Alcaraz nach einem absolut epischen Match gegen Sinner, also wir zeichnen jetzt kurz danach auf, lief ja noch bis heute Morgen knapp 9 Uhr, also geht auch als Rekordmatch in die Geschichte der US Open ein, unter anderem ja, Philipp Kohlschreiber ist diesen jetzt leider los für das späteste Ende eines Matches in New York, hat er sich ja noch mit 5 anderen Spielern geteilt. Dieses Match heute war tatsächlich Ortszeit 2.50 Uhr nachts zu Ende. Und man muss dazu sagen, es hatte bei den Damen zuvor ja noch einen Zweisatzsieg für Iga Świątek gegeben, sonst wäre es ja noch viel später geworden. Aber Alcaraz und Sinner haben sich dann echt 5 Stunden und 14 gegeben. Tiafoe, der Halbfinalgegner von Alcaraz, hatte sich vorab gewünscht, dass es ein super langes Marathon-Match wird. Man kann sagen, er bekam seinen Wunsch erfüllt. Was sagst du denn zum Match? Und ja, was hat dann den Ausschlag für Alcaraz gegeben und wie sehr hat das vielleicht auch Lust auf die nächsten Tennisjahre gemacht?
Ja, komme ich gleich zu. Diese Geschichte da mit Kohlschreiber, das ist wirklich kurios, ne? Das sind 3 Matches mit der gleichen Zeit, ja. Kurz vor 3:30 Ortszeit. Dann war einmal Wielander, Kohlschreiber und Nishikori. Das habe ich auch nochmal gesehen, als ich das recherchiert habe. Das ist schon beeindruckend. Dann jetzt 3:10 Alcaraz. Zweitlängstes Match überhaupt mit 5 Stunden 15. Ja, also da habe ich mir heute Morgen tatsächlich schon ein bisschen die Augen gerieben, weil normalerweise, wenn du morgens wach wirst, dann siehst du das dann nicht mehr, weil es dann eben doch schon gelaufen ist und dann verpasst man natürlich aufgrund der deutschen Zeit dann hier auch ein bisschen was auch okay ist, man kann nicht alles aufsaugen, aber das Match, ich habe die Endphase dann tatsächlich gesehen und als ich da eingeschaltet habe, habe ich gedacht, das kann doch gar nicht sein, was ist das denn für eine Physis? Also das ist das, was mich am meisten beeindruckt hat. Dass ich dabei 5 Stunden oder 4 Stunden 45 einschalte und ich habe das Gefühl, die sind im zweiten Satz. das Adrenalin, was da dann noch mit reinkickt. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe gedacht vor dem Match, dass Jannik Sinner sich das holen kann. Im Head-to-Head steht es jetzt 2-2. Letzten beiden Male hatte aber Jannik Sinner gewonnen, Wimbledon und Umag. Und das, was ich dann so gedacht habe, als ich das gesehen habe, das könnte möglicherweise tatsächlich so das Duell eigentlich werden für die nächsten, ja, weiß ich auch nicht, 10 Jahre oder sowas. Ich finde, die sind jetzt schon so episch. Das liegt natürlich auch an der Spielanlage und so weiter, dass die eben viel in die Ballwechsel reinkommen. Beide übrigens auch gar nicht so viele Asse geschlagen für diese unglaublich lange Spielzeit. Also dann kann sich dieses Spiel natürlich auch erstmal so entwickeln, wie es sich entwickelt. Ich glaube, das werden wir noch öfter sehen in nächster Zeit.
Ja, das hoffe ich auch. Also es ist, wenn ich mir was wünschen würde, dann ich wünsche mir das Duell zwischen Alcaraz und Sinner noch 50 Mal. Also ich wirklich, es ist, wie du sagst, es sind beides keine Surfboards. Da gibt es viele tolle Ballwechsel. Es war wirklich ein unfassbares Match, womöglich das beste Match des Jahres, rein von der Qualität her. Also klar, wir denken jetzt vielleicht noch ans Australian Open Finale zwischen Nadal und Medvedev. Das war jetzt in Satz 5 noch dramatischer und natürlich die Bedeutung noch größer. Aber von der Matchqualität würde ich das heute fast an 1 setzen. Also das war echt ganz große Klasse. Ich war auch sehr gespannt auf Alcaraz in dem Match. Hast erwähnt, er hat zweimal zuletzt den Kürzeren gegen Sinner gezogen in Wimbledon und in Umag. Aber ich habe auch gesagt, da ich sehe nicht, warum das Matchup jetzt dauerhaft in Richtung von Sinner kippen sollte. Also das sah Herr Alcaraz offenbar auch so. Hat heute auch nicht den Start verpennt wie in Wimbledon. Und es war direkt da klar, der brennt heute. Und was du auch sagst, ich finde vom Matchup passt das einfach beide. Ja, athletisch und schnell. Alcaraz sicher noch mehr. Dafür, finde ich, hat Sinner ein bisschen erster Aufschlag einen Tick besser. Zeigt auch die Statistik. Also Sinner hat über den ersten mehr Punkte gewonnen, aber über den zweiten war dann Alcaraz deutlich besser, weil er im Ballwechsel ja, einfach noch den Tick besser ist, finde ich. Und ja, mal schauen, wenn Alcaraz den Aufschlag natürlich über die Jahre noch verbessert, könnte es sein, dass er ein bisschen wegzieht. Aber ansonsten, finde ich, wird das vielleicht ein großartiges Matchup. Vielleicht etwas wie Nadal gegen Djokovic, wo es jetzt auch nicht so viele Asse immer gibt. Aber von Dauer und Qualität der Partie heute ging das ja schon in die Richtung nervlich, vielleicht eine Spur drunter, also da haben wir auch, also Sinner hat es ja in Satz 2 verpasst, den Satz auszuservieren, in Satz 4 das Match auszuservieren, gerade da hat er für mich echt gewackelt, also hatte er Matchball bei eigenem Aufschlag, okay, gute Return Alcaraz, aber direkte Fehler danach, dann Doppelfehler, dann noch ein leichter Volleyfehler, da wirkt er für mich schon nervlich ein bisschen, also so cool, dass ich dann in den Tiebreaks präsentierte, aber da, immer wenn es so ins letzte Ausservieren auf der ganz großen Bühne geht, da habe ich bei Sinner noch manchmal ein, zwei Fragezeichen.
Ja, das könnte noch kommen. Ich bin gespannt. Also mich hat das schon beeindruckt. Ich finde es irgendwie einfach stark, dass der hat ja nicht so diesen extremen Körperbau, auch wie wir das zum Beispiel bei Alcaraz sehen, wo man dann sofort auch sieht, okay, der hat unglaublich viel Power und trotzdem kann Sinner das da voll mitgehen, auch auf dem Vorhandbereich. Also Vorhand. Das finde ich schon ganz beeindruckend, wenn er das jetzt dann irgendwie nochmal hinkriegt, wenn er schon zum Match aufschlägt, das auch nochmal durchzubringen. Er wird noch einige Chancen dafür bekommen. Ja, noch hat es nicht ganz gereicht, aber beeindruckend finde ich es auf jeden Fall.
Ja, nee, ich auch. Also bei Alcaraz kann man zum Beispiel auch sagen, er muss das eigentlich in 3 Sätzen gewinnen. Er hat ja im zweiten Satz, glaube ich, 5 Satzbälle gehabt, wobei Sinner da auch stark servierte. Im dritten Satz hat er auch zum Satzgewinn serviert, riesige Chance liegen gelassen, aber vielleicht bin ich da zu nett zu ihm, aber ich sehe ihn nervlich, gerade wenn es wirklich in den letzten Schritt geht, sehe ich Alcaraz momentan einen Tick vor Sinner. Also auch im 5. Satz war er dann für mich auch einen athletischen Tick stärker, auch wo er das Break zurücklag, hatte ich irgendwie das Gefühl, er dreht das noch, er wirkte so einen Tick frischer, gerade immer so nach langen Ballwechseln, da kam bei Sinner am nächsten Punkt eigentlich, konnte es richtig auch einstellen, ein leichter Fehler. Aber es war hochklassig, ist beste Werbung dafür, dass Tennis auch nach dem Big Three episch bleiben wird. Alcaraz ist jetzt mit seinen 19 Jahren der jüngste Grand Slam Halbfinalist seit Rafael Nadal 2005. Traust du ihm aber wie den damals auch jetzt direkt den großen Wurf zu? Oder wer hat dich vielleicht auch von den anderen 3 Halbfinalisten besonders beeindruckt, wenn wir mal auf die ein bisschen mehr schauen?
Ja, zutrauen müssen wir jetzt natürlich auf jeden Fall jetzt. Ja, wenn wir die anderen mal so durchgehen. Tiafoe habe ich selbst kommentiert gegen Schwarzmann. Bei Tiafoe, ja, der hat mich irgendwie ja, positiv überrascht. Ich finde, der hat grundsätzlich alle Waffen. Der hat auch so ein Powerplay, der hat auch so eine starke Vorhand und auch einen sehr, sehr guten Aufschlag. Ich fand den sonst immer zwischendurch ein bisschen hektisch. Das war jetzt gegen Schwarzmann zum Beispiel. Ich kann jetzt immer diese Partie gut ranziehen, weil ich sie eben komplett gesehen habe. Das war auch so. Ich finde, der hat immer so Phasen, in denen es unglaublich gut läuft und muss dann aufpassen, dass er nicht zu viele Flüchtigkeitsfehler macht. Und deswegen wundert es mich eigentlich, dass er da erst einen Satz verloren hat bis in dieses Halbfinale jetzt. Das passt eigentlich gar nicht zu der Analyse, die ich gerade gegeben habe, aber irgendwie hat er sich dann da doch relativ gut durchgezogen. Trotzdem glaube ich, dass Alcaraz ja gerade nach diesem Match ja wahrscheinlich dann doch zu stark für ihn sein wird. Das ist jetzt erstmal so mein Gefühl. Ja, und dann haben wir noch auf der anderen Seite, ich drehe meinen Zettel um, Khachanov gegen Rüd. Khachanov habe ich in Hamburg noch gesehen dieses Jahr. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er sich gegen Kyrgios durchsetzt. Nach allem, was wir da auch von Kyrgios gesehen haben in diesem Jahr und dann auch bei diesem Turnier. Aber Kyrgios hat ja auch gesagt, Khachanov einer der besten Aufschläger momentan. Damit hat er ja auch so seine Probleme. Der trifft jetzt dann also auf Rüd, der so unglaublich konstant spielt. Und was mich da total beeindruckt hat, war, dass er tatsächlich mit der Vorhand von Berrettini so stark mithalten kann. Weil normalerweise denkst du, ja relativ schneller Platz, Berrettini, Aufschlag, Vorhand, wird schon schwer für Rüd, aber der ist da ja voll mitgegangen mit der eigenen Vorhand. Ich habe das Gefühl, da hat sich auch noch mal ein bisschen was verbessert, dann die relativ hohe Sicherheit. Ja, schon interessante Wege hier ins Halbfinale.
Ja, das ist offen wie lange nicht. Also wenn wir jetzt mal Alcaraz mal weglassen, da haben wir ja gerade beschworen, aber Tiafoe fällt mir auch als erstes von den anderen dreien ein, weil ich glaube, das ist auch das Halbfinale, auf das sich die meisten voll freuen. Alcaraz gegen Tiafoe, zwei, die große Bühne lieben, Showmänner. Klar, was ich halt noch ein bisschen sehen will, wie steckt Alcaraz das weg? Das war natürlich schon sehr extrem lang und vor allem halt sehr, sehr, sehr spät. Ja, ist natürlich jetzt, er hat einen Tag Pause, klar, aber das muss man noch gucken. Ich traue es ihm zu, rein von der Athletik gesehen, aber ist noch sehr jung. Mal schauen, wie er da so drauf ist am Freitag. Genau, Tiafoe, Showman, hat gegen Nadal ein weiteres Mal gezeigt, dass er die große Bühne liebt, mit dem Publikum zu spielen. Wir gehen ja später auch noch genau auf das Match ein, auch aus Sicht von Nadal, wo sicher nicht alles ideal lief, aber Tiafoe war das ganze Match sehr nervenstark. Hatte da auch, du sagst es ab und zu, hat er mal so Aussetzer, aber da hat er sich eigentlich sehr, sehr gut im Griff gehabt und auch ein super Aufschlagtag, was Nadal-Gegner nicht so oft gelingt, aber und das dann gegen Rublev mit einem Dreisatzsieg so zu bestätigen, fand ich schon beeindruckend. Der Tiebreak im zweiten Satz, weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, aber der war nahezu unmenschlich. Da konnte Rublev machen, was er wollte. Also da hätte auch ein Alcaraz in Topform große Probleme gehabt. Da war Tiafoe echt nicht spielbar. Ein Wort zu Rublev nur, der war jetzt zum sechsten Mal im Grand Slam Viertelfinale, damit genauso oft wie Medvedev und einmal mehr als Tsitsipas, aber im Halbfinale halt kein einziges Mal. Also ihm fehlt einfach dieses letzte Quäntchen noch. Also ich sehe
schon hart, ja.
Ja, ich sehe ihn bei den nicht Big Three Mitgliedern einfach auch hinter Alcaraz, hinter Medvedev, hinter Zverev, hinter Sinner und ich glaube auch hinter Tsitsipas. Vor allem bei den ersten Vieren bin ich recht sicher, dass die noch Slams gewinnen. Gut, im Falle Medvedev wäre es dann eben noch einer oder noch mehr. Bei Tsitsipas würde es mich nicht groß überraschen, da würde ich aber nicht drauf wetten wollen. Bei Rublev wäre es für mich aber ehrlich eine Überraschung, wenn er einen Grand Slam irgendwann gewinnt. Also so hart sehe ich das gerade. Weiß nicht, wie da dein Eindruck ist, bevor ich zum zweiten Halbfinale komme.
Ja, also Rublev, wir haben es ja dann auch deutlich gesehen, da gab es diesen einen Seitenwechsel gegen Tiafoe, wo er dann auch so ein bisschen Tränen in den Augen hatte. Ich glaube, das muss unfassbar an dir nagen, wenn du die ganze Zeit weißt, ja, ich bin eigentlich Mr. Viertelfinale. So, ja. So hart muss man es ja eigentlich formulieren. Und dann geht es irgendwie doch nicht weiter. Und jetzt hat er ja, jetzt stand da eben nicht Rafael Nadal auf der anderen Seite, sondern Tiafoe. Dann gehst du natürlich auch da rein und denkst, naja gut, da könnte jetzt vielleicht schon was gehen. Und am Ende steht da 3-0 für Tiafoe. Boah, das ist schon schwierig. Und dann, wenn du eh so ein emotionaler Typ bist und das nicht immer alles so locker wegstecken kannst, es wird noch eine Aufgabe für ihn.
Genau, ganz genau. Du hast eben, er hat auch gewusst, da bin ich mir ganz sicher, er hat keinen Nadal, er hat keinen Djokovic, er hat keinen Zverev, er hat keinen Medvedev. Auch an dem ist er so oft gescheitert in Viertelfinals. All die waren weg. Das war seine Chance. Und zack, in drei Sätzen gegen Tiafoe verloren. Das ist bitter. Zum anderen Halbfinale Rüdwehr gegen Kachanov. Ein bisschen abseits des Rampenrichts leider wahrscheinlich im Vergleich zum anderen Halbfinalduell. Aber vor allem Rüd spielt sich ja da bisher so still und heimlich durch die Runden. Zuletzt wurde es angesprochen, Berrettini echt glatt in 3 Sätzen besiegt, was mich auch überrascht hat. Und es geht für ihn ja sogar noch um die Nummer 1, da kommen wir gleich noch dazu. Erfahrungsmäßig muss man sagen, hat Rüd ja gegenüber allen einen Erfahrungsbonus sozusagen, weil er ist der Einzige, der schon einmal im Grand Slam Halbfinale gespielt hat. Das war ja in Paris und hat dich sogar gewonnen. Für die anderen ist es Premiere. Ich bin da echt gespannt. Am meisten überrascht bin ich auch von Kachanov. Hätte ich nicht erwartet, dass der da im Halbfinale landet. Hat bei den 3 Vorbereitungsturnieren vor den US Open 2 Matches gewonnen. Gegen Nishioka, Cilic und Korda in 2 Sätzen verloren. Also jetzt auf einmal Halbfinale. Es kam wirklich ein bisschen aus dem Nichts. Er hat doch in jedem seiner 5 Matches bisher mindestens 1 Satz abgegeben. Gegen Draper von der Aufgabe profitiert, weil das hätte er, glaube ich, sonst verloren. Carreño Busta war auch für mich klarer Außenseiter. Also gegen Kyrgios hast du eh erwähnt, also den hatte ich mit als Top-Favoriten nach dem Nadal aus und wirkte so fokussiert, aber klar, in dem Match dann wieder viele meckern mit der Box, aber er treibt das für mich manchmal immer so weit, dass ich das Gefühl habe, er verliert wirklich auch den Faden und es beeinflusst seine Konzentration auf das Match und ja, bei dem weiß ich auch nicht, ich traue ihm den Grand Slam-Titel zu, aber ich weiß nicht, ob er es schafft, ich weiß nicht, wie du das bei Kyrgios siehst, ich bin bei dem, ob der das wirklich halten kann, diesen Fokus, oder ob er ihn wieder verliert, das ist so schwer vorherzusagen, ja, gerne dazu.
Soll ich immer sagen, wie ich das sehe mit Kyrgios, welche Frage ich da eigentlich permanent im Kopf habe, das ist die Frage, wer ist eigentlich Nick Kyrgios? Und Anschlussfrage, weiß er das eigentlich selbst, weil wer ist es wirklich? Also wir haben diesen absoluten Entertaining-Typen auf dem Platz, der uns ganz, ganz viel Freude macht. Dann haben wir aber den, der auf der Pressekonferenz sitzt und über dunkle Zeiten in der Vergangenheit spricht. Dann bei der letzten Pressekonferenz, da hat er ja fast gar nicht in Richtung der Journalisten geguckt, sondern eigentlich nur auf den Tisch und ganz gesenkter Kopf und so weiter. Ich frage mich immer, geht es dem eigentlich wirklich richtig gut? Geht es dem richtig schlecht? Ist es tagesformabhängig? Das weiß ich immer noch nicht so richtig. Und dann ist es natürlich total schwierig, diese Konstanz irgendwie so zu finden, dass es wirklich auch mal über 2 komplette Wochen in Richtung Grand Slam-Titel gehen kann. Wenn du so ein, ja, irgendwie ja auch ambivalenter Typ bist, so möchte ich das mal beschreiben, dann ist das bestimmt total schwierig, damit umzugehen.
Ja, ja. Nee, da stimme ich dir zu. Es ist wirklich bei ihm so schwer einzuschätzen. Aber gut, vielleicht bei den Australian Open vor Heimpublikum, dass es sich da nochmal richtig motiviert und ich hoffe wirklich, dass mentale Sache ist bei ihm ja sicher ein Problem. Hat ja da schon über dunkle Zeiten gesprochen. Da hoffen wir natürlich, dass es ihm da besser geht und dann, dass es auch spielerisch zeigen kann. Ich will aber jetzt trotzdem zurück zu den US Open kommen und da mal deinen Final- und Siegertipp hören.
Ja, kann ich dir geben, kein Problem. Ich sage Alcaraz gegen Rüd und dann gewinnt Alcaraz. Wobei, ja, das ist jetzt so ein bisschen, wenn man sich die beiden vorstellt, der eine noch ein bisschen impulsiver, der wird sich da schon irgendwie holen, Carlos Alcaraz. Du darfst Rüd natürlich auf gar keinen Fall unterschätzen.
Ja,
trotzdem habe ich so das Gefühl, das wäre natürlich jetzt auch die Geschichte eigentlich jetzt, wenn er das jetzt wirklich schaffen sollte und dann Nummer 1 der Welt und so weiter und ich glaube, ich gehe auf Alcaraz, aber vorsichtig musst du natürlich immer sein. Aber klar, das ist nun mal so.
Ja, klar, dieses Rüd unterschätzen, das passiert, glaube ich, einigen, nicht nur dir. Das ist schwierig. Ich finde es wirklich zu tippen auch sau schwer diesmal. Ich glaube, dass der Sieger aus dem Halbfinale zwischen Alcaraz und Tiafoe kommt. Auch ich unterschätze die anderen beiden wahrscheinlich. Aber also wenn er das Finale erreicht, bin ich, glaube ich, dass Alcaraz es gewinnt. Keine Ahnung. Irgendwie, das wäre auch gut, weil wir hatten ja mal, oder ich hatte auch auf jeden Fall immer gesagt, er gewinnt spätestens nächstes Jahr einen Grand Slam, vielleicht schon dieses Jahr, dann wäre diese Prognose schon mal im Sack.
Ja.
Ich hätte spontan jetzt wahrscheinlich auch Alcaraz gegen Rüd getippt, aber um jetzt nicht das Gleiche zu sagen, da haben wir einmal nicht Djokovic oder Nadal da dabei und dann tippen wir wieder das Gleiche, das ist doof. Deswegen, dann gehe ich mit Tiafoe einfach. Tiafoe gewinnt gegen Rüd im Finale. Vielleicht ist Alcaraz ja doch noch müde, wer weiß.
Oha, okay. Ja, wir werden das nächsten Montag, dann werden wir auch unsere nächste Folge aufnehmen, da werden wir das dann natürlich ausführlich thematisieren.
Genau, aber hätte dann natürlich auch Einfluss auf das Duell um die Nummer 1. Das ist ja gerade echt spannend. Nadal ist aktuell noch virtuell vorne, aber Alcaraz und Rüd können mit dem Sieg im Halbfinale beide vorbeiziehen. Dann würde der Sieger des Finales die neue Nummer 1 werden, was ja bei deinem Tipp so wäre. Was sagst du zu dem Rennen und wer fährt für dich die verdiente Nummer 1?
Das ist schon eine richtig außergewöhnliche Situation, muss ich sagen. Ich habe hier so ein Dokument von den US Open vor mir. So ein Men's Tournament Preview heißt das. Es gibt natürlich dann auch mal die entsprechenden Unterlagen so für die Medienleute. Das ist immer ganz interessant. Und da ist das nämlich auch noch mal so aufgeschlüsselt und aufgeschrieben. 5 Leute, die es vorher hätten werden können, weil Zverev nicht da, Djokovic nicht da. Dann hast du ja noch Medvedev, Nadal, Alcaraz, Tsitsipas und Rüd. Jetzt sind es noch 3. Ja, also wenn ich, jetzt muss ich natürlich bei meiner Prognose da bleiben, mit Alcaraz auf 1, das wäre eine unglaubliche Geschichte. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, nach allem, was wir dieses Jahr von Nadal gesehen haben, bis zu diesem Spiel gegen Tiafoe, hätte der das natürlich auch absolut verdient, sich da nochmal wieder zurückzuarbeiten. Aber ich glaube jetzt, dass es Alcaraz schafft.
Ja. Also ich habe nichts gegen Rüd, im Gegenteil, aber ich würde schon gerne Nadal oder Alcaraz von 1 sehen. Wobei, es wäre auch irgendwie witzig, wenn der Norweger es schaffen würde, weil vor allem, wenn er das Finale dann gegen Tiafoe noch verlieren würde, stell dir das mal vor, dann wäre er Nummer 1 ohne einen einzigen Grand-Slam-Titel, ohne einen Masters 500, ohne einen Masters 1000-Titel. Der hat nur 250er bisher gewonnen. Also es gab es zuvor noch nie, auch nicht bei der WTA, was viele jetzt vermuten werden. Stell dir das mal vor, dann brennt, glaube ich, die Tenniswelt oder zumindest das Tennis-Twitter. Bin ich mir sicher, dass einige dann ein neues Weltranglistensystem fordern werden. Ich glaube, Kyrgios macht dann auch schon mal Fingerübungen vor dem Finale, rund ums Finale. Da hat er schon mal ein Beef mit ihm. Aber mit Alcaraz als Nummer 1 könnte ich gut leben. Man muss aber auch sagen, sein Slam-Jahr bis zu den US Open jetzt war, klar, wir lassen jetzt mal sein Alter außen vor, bescheiden. Dritte Runde, Viertelfinale, Achtelfinale. Also an sich wäre für mich da schon Djokovic, der hat sich jetzt aber selbst eben rausgenommen durch seine Entscheidung, oder Nadal schon die richtige Nummer 1. Also Nadal hat in diesem Jahr mit Abstand die besten Ergebnisse bei Slams eingefahren, hat eben abseits davon mit vielen Verletzungen gekämpft, aber rein von den größten Turnieren gesehen, so sehr ich Alcaraz den Slam-Erfolg gönne, wäre für mich Nadal die Nummer 1 aktuell. Aber es ist bei Alcaraz nur eine Frage der Zeit, und wenn er es jetzt schon holt, dann hat er es eben vorzeitig geschafft für mich. Ich hätte ihn dann eher ab nächstem Jahr so als Nummer 1 gesehen, aber mal schauen, da kommt ja dann Djokovic auch wieder zurück und hat dann wahrscheinlich sehr wenige Punkte zu verteidigen. Deswegen mal gucken. Aber erinnerst du dich, da wollte ich nur sagen, unser Tipp für das Jahresende vergangenes Jahr. Also du hattest, glaube ich, Djokovic vorne an 1 und ich eher Medvedev oder Zverev, weil mir Djokovic zu viel zu verteidigen hat. Das Drama um ihn habe ich natürlich nicht so kommen sehen, aber jetzt haben wir nach den US Open, in welcher Reihenfolge auch immer, Nadal, Alcaraz und Rüd vorne. Klar, auch Zverevs Verletzung und Medvedevs Wimbledon-Ausschluss geschuldet, aber Tennis bleibt unberechenbar. Also die drei jetzt da vorne in der Reihenfolge. Also gerade Rüd, weil es jetzt schon sehr überraschend, finde ich. Aber sind wir schon beim Thema Nadal. Wie bewertest du seine Auftritte in New York speziell? Auch das Tiafoe-Match.
Menschlich. Ich würde sagen, menschlich. Also es gab diese Situation, als er gespielt hat gegen Tiafoe. Da habe ich parallel auf dem Grandstand kommentiert, Kyrgios und Kokkinakis im Doppel, die da ja auch ausgeschieden sind. Die haben auch zwischendurch immer sehr interessiert auf die Tafel geguckt, weil zwischendurch haben sie da Szenen gezeigt aus dem Arthur Ashe, und da war das dann in den Gesichtern schon so abzulesen, oh, das ist ja ganz interessant, was da gerade passiert, und Kyrgios wusste da ja auch noch, dass er noch drin ist, also das war vor seiner Einzelniederlage.
Hätte er sich etwas mehr auf sein Doppelmatch konzentrieren sollen, dann hätte er vielleicht den Match-Tiebreak nicht verloren, aber gut.
Ja, das war tatsächlich so, das war auch wieder so ein bisschen fahrig irgendwie, es haben so außer Hand gegeben gegen zwei vermeintliche Underdogs, na gut, okay. Nadal hat es in der Pressekonferenz eigentlich ganz schön gesagt, kurz und knapp, nüchtern zusammengefasst, er hat ein gutes Spiel gemacht, also Tiafoe hat ein gutes Spiel gemacht, ich habe ein schlechtes Spiel gemacht. Mhm. So einfach ist es dann manchmal, so konsterniert kann er das dann auch einfach mal so wiedergeben. Ich hatte das Gefühl, er hat weniger Zugriff irgendwie auf das Match gehabt, konnte nicht so viel Druck ausüben wie sonst, also hat es gar nicht so richtig geschafft, das hat er ja dann auch gesagt, Tiafoe so ein bisschen mehr zu beschäftigen, wegzudrängen von der Grundlinie, Und wenn der dann eben den halben Meter oder Meter weiter vorne stehen kann und Druck machen kann, vor allen Dingen auch mit der Vorhand der Tiafoe, dann ist es eben auch schwierig. Dann ist er noch gefragt worden, zwischendurch mal wieder den Platz verlassen. Gab es da irgendwas? Ist da irgendwas mit, hat irgendwas wehgetan? Dann meinte er sofort, nee, also so ehrlich ist er ja auch. Nee, ich habe mich nur wieder frisch gemacht und so weiter, alles gut. Ja, kann dann auch mal irgendwie so passieren, denke ich. Deswegen sage ich menschlich.
Ja, genau. Ja, es hieß auch, er hat nur das Tape am Handgelenk nochmal irgendwie neu machen lassen. Also nichts, was irgendwie Verletzung wäre, nur nochmal, damit das nochmal gut geschützt ist alles. Aber ich bin im Kopf auch nochmal seine Grand Slam-Partien in dem Jahr durchgegangen. Und ja, Wimbledon, erste, zweite Runde war auch nicht so gut. Aber ich finde, man könnte Argumente finden, dass Nadal hier in 4 Runden 3 seiner schlechtesten Slam-Matches in dem Jahr gezeigt hat. Also es war nicht nur das Match gegen Tiafoe. Ich fand, erste Runde habe ich mir noch nichts dabei gedacht. Okay, Djokovic hat ja auch oft so, beginnt ja oft auch mit Satzverlusten Turnier und gewinnt dann den Slam. Aber das Match gegen Fognini war dann schon bedenklich. Da hat er ein bisschen Glück, dass der gerade so miserabel in Form ist. Und gegen Gasquet dachte man dann vielleicht, okay, Knoten ist geplatzt, aber war halt auch einfach sein Lieblingsgegner, der ihm absolut nicht wehtun kann. Matchup 18-0 spricht, glaube ich, für sich. Und ja, Tiafoe, wir haben ihn beide gelobt. Wie gesagt, das darf nicht zu kurz kommen. Der hat das toll gemacht, aber Nadal hat nicht geholfen. Nadal ist in guter Form besser als Tiafoe, immer noch, finde ich. Der Nadal aus Australien hätte gereicht, um zu gewinnen, behaupte ich. Und der vierte Satz war ja auch beispielhaft. Da hat sich Tiafoe einmal aus der Fassung bringen lassen, als dieses Dach während der Aufschlag geschlossen wurde, hat das Break zum 1-3 kassiert und dann dachtest, okay, jetzt Nadal ist wieder am Drücker. Und dann, wie er das dann wieder weggeworfen hat, Tiafoe wirklich mit 2 Doppelfehler direkt wieder stark gemacht im nächsten Aufschlagspiel, direkt zurückgeholt. Das war einfach nicht Nadal-like. Im nächsten Aufschlagspiel wieder Doppelfehler zum nächsten Break. Es war wirklich so teilweise da, wenn Nadal einen zweiten Aufschlag braucht, da konntest du eine Münze werfen. Bei Zahl kam der Ball ins Feld und bei Kopf war es ein Doppelfehler. Also so kennt man ihn normal nicht. Und ob das Nachwirkungen von der Bauchmuskelnarbe sind, die zumindest in Cincinnati ja laut ihm noch beeinträchtigt haben, keine Ahnung. Also ich würde es nicht darauf schieben wollen. Sein größeres Problem war einfach, dass er keine Länge in den Schlägen hatte. Und ja, hat ja selbst auch gesagt, die Qualität meiner Schläge war nicht gut genug, waren schlecht. Und was ich auch auf viel, er hat es auch angesprochen, er war einfach nicht schnell genug. Tiafoe konnte den Ball oft früh nehmen, immer Druck machen und Nadal hat ihn überhaupt nicht zurücktrennen können. Nadal hat ja gesagt, Tennis ist oft ein Sport der Position auf dem Platz. Wenn nicht, musst du sehr, sehr schnell sein und sehr jung. Ich bin nicht mehr in dieser Situation. Und ja, das stimmt. Also früher hätte er mit seiner Schnelligkeit noch manchen Ballwechsel drehen können, wenn er halt ihm die Länge gefehlt hat und er ins Hintertreffen geraten ist. Aber das geht jetzt nicht mehr so oft. Und gerade die Qualität dieser Schläge hat ihn in dem Jahr eigentlich so ausgezeichnet. Also man denkt an das Wimbledon-Match gegen Fritz, als er nicht mehr richtig servieren konnte wegen der Verletzung. Aber da haben die Schläge wirklich ein Peak-Level erreicht und die erhielten ihn in dem Match. Und ja, was ich noch kurz erwähnen will, nur natürlich kann es auch eine Rolle spielen, diese privaten Gründe. Seine Frau ist im Krankenhaus, erwartet im Oktober ihr erstes Kind. Wir wissen ja alle, dass man sich da von den Nachrichten haben wahrscheinlich alle mitbekriegt, dass da kurz Sorgen gab, aber er geht es soweit gut, hat Nadal ja auch gesagt. Auch wenn er erwähnt hat, dass mentale Ursachen auch eine Rolle gespielt haben könnte, dass er nicht zu seinen Schlägen so gefunden hat. Ja, hätte er die US Open besser absagen sollen, wirklich, aber es ging ja wieder besser und sie war zur Beobachtung noch da. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihm seine Frau auch gesagt hat, er solle gefälligst spielen. Also so würde ich, sie hat ihn immer unterstützt, genau wie Mirka Federer und Jelena Djokovic natürlich. Also ich glaube schon, ich glaube auch, dass sich die Big Three nicht unterscheiden. Wenn es wirklich ernsthaft wäre, dann würde keiner spielen und so wollte es Nadal halt versuchen. Aber natürlich war er da nicht so in der Wohlfühlzone, die er braucht, mit Gedanken, Herzen, vielleicht auch mal woanders. Das kann schon eine Rolle gespielt haben. Er wird sich sicher ein bisschen ärgern, weil ich sehe da jetzt keinen Überflieger in New York gerade. Klar, Alcaraz, aber er ist, glaube ich, schon, vielleicht reicht es für die anderen, aber ich glaube schon, dass er Spuren hinterlassen hat, das Match gegen Sinner. Also es war eine Chance für Nadal auf Titel 23 in normaler Form, aber in der Verfassung sicher nicht. Er hat danach auch offen gelassen, wie es jetzt weitergeht, ob er längere Pause macht. Hat dir irgendwas Sorgen gemacht, dass wir ihn jetzt länger nicht mehr sehen oder dich die Auftritte nachdenklich gemacht? Denkt jetzt wieder öfter ans Karriereende. Wie hast du das so bewertet?
Ja, jetzt hast du schon viel zusammengefasst. Da steckt jetzt wirklich schon eine Menge drin. Ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben, die John McEnroe zwischendurch mal so ganz gut bilanziert hat in einer der vielen Sendungen. Aber das geht auch in die gleiche Richtung. Der hat nämlich sowas gesagt, wie dass man sich das vor Augen führen muss, was Nadal im letzten Jahr eigentlich alles so geleistet hat, also oder in diesem Jahr natürlich. Also die Australian Open, als keiner damit gerechnet hat, die French Open mit dem Fuß, dann Wimbledon, Riss, Bauchmuskulatur, jetzt US Open mit dem Wissen, dass er Vater wird. Also da verschieben sich momentan vielleicht so ein bisschen die Prioritäten. Aber ich meine, wir sind jetzt am Jahresende. Jetzt ist die Frage, was spielt er noch? Wahrscheinlich wird er jetzt erstmal ein bisschen pausieren und so weiter. Kann das vielleicht hoffentlich auch erstmal genießen, dass er Papa wird. Und dann ist die Frage, wie startet er dann möglicherweise rein ins nächste Jahr? Also der Zeitpunkt eigentlich jetzt, um ein bisschen runterzufahren, ist meiner Meinung nach gar nicht so schlecht. So richtig Sorgen mache ich mir jetzt nicht. Er wird es wahrscheinlich ein bisschen dosieren, ein bisschen besser überlegen, wo er was spielt und wann. Aber dass der noch immer nicht satt ist, ich denke, das ist eigentlich auch klar.
Ja, sehe ich ähnlich. Klar, manchmal möge sagen, French Open wären perfekt gewesen jetzt. Mit 22 Titel auf den Höhepunkt abtreten, aber mit der Chance auf den Kalenderslam hörst du nicht auf. Und ich glaube auch nicht, dass er jetzt keine Chance mehr auf den Titel hat. Also trotz der mäßigen Auftritte in New York dachte mir bei mehreren Ballwechseln auch, okay, da wäre er vor nicht allzu langer Zeit noch rangekommen. Aber ich hoffe einfach mal, das war ein bisschen fehlende Vorbereitung wegen der Verletzung. Lange Saison, was du angesprochen hast, viele Strapazen. Und dann die hohe Luftfeuchtigkeit an dem Tag, gerade auch unter dem Dach, könnte schon eine Rolle gespielt haben. Wir haben gesehen gegen Shapovalov in Australien oder auch Paris gegen Zverev, da hat er Probleme, wenn er zu stark schwitzt und da ein bisschen dehydriert. Das macht ihm immer wieder Probleme, wenn die Luftfeuchtigkeit da sehr hoch ist. Deswegen, ja, er hat ja zumindest bei Instagram, glaube ich, dann auch geschrieben, see you next year, New York. Also das klingt ja schon ganz positiv. Und wie du sagst, es ist möglich, dass er jetzt eben Pause ein bisschen länger macht, sicher abhängig davon, wie es seiner Frau geht, dass da jetzt erstmal alles gut läuft. Da drücken wir natürlich auch die Daumen. Und mal schauen, ob er dann beim Lever Cup Ende September zu sehen ist. Das ist ja noch fraglich, da bin ich eh gespannt. Tagesanzeiger Schweiz hat jetzt berichtet, dass Federers Comeback, Vorbereitung auf sein Comeback auch nicht so optimal läuft. Der könnte dann auch noch fehlen. Also das könnte Ärger geben, weil mit Federer und Nadal wurde das ja fett vermarktet und sicher auch die absurden Ticketpreise rechtfertigt. Jetzt könnte Djokovic Federer also etwas den Hintern retten, wobei ich nicht glaube, dass die Mehrheit wegen ihm da ist. Und nicht, weil er nicht genug Fans hat, sondern der einfache Grund ist, dass der Großteil der Tickets längst weg war, als seine Teilnahme bekannt wurde. Also seine Fans haben mit Sicherheit nicht damit gerechnet, dass er spielt. Und deswegen haben die meisten sich die Tickets wegen Federer und Nadal geholt. Deswegen, das wird noch spannend zu sehen. Also Federer wird mit Sicherheit da sein, aber natürlich wollen die Leute auch spielen sehen. Also da bin ich gespannt. Wir haben ja auch dann unsere Folge geplant danach. Das wird sicher, da haben wir sicher einiges zu besprechen. Aber dann lass uns jetzt mit den Damen weitermachen. Ehre, wem Ehre gebührt hier auch. Lass uns mit den Halbfinalistinnen anfangen. Garcia, Jabeur, Świątek und Sabalenka. Alles gesetzte Spielerinnen, ja. Man kann bei den Damen, glaube ich, auch nicht davon sprechen, dass da irgendjemand besonders jetzt überraschend wäre. Aber was sagst du zu ihnen? Hat dich irgendeine besonders beeindruckt? Ja, wie siehst du ihren Weg bis ins Halbfinale hier bisher?
Besonders beeindruckt Garcia, aber lass uns mal von oben durchgehen. Ich habe hier meine Draws gerade getauscht, jetzt sind die Damen dran. Also Świątek, finde ich, zeigt Größe, weil über Niemeyer werden wir noch sprechen, aber ich finde es eben stark, wie Świątek damit umgeht, wenn es mal nicht einfach so locker durchläuft. Also sie nimmt diesen Kampf dann auch komplett an. Erste Jahreshälfte ist jetzt auch ein Stück wieder in den Hintergrund gerückt. Das war überfliegermäßig, da ist sie jetzt nicht mehr ganz so. Trotzdem immer noch sehr, sehr stark, wie sie sich hier durchfightet und mit richtig guten Chancen auf den Titel. Dann haben wir Sabalenka, die wieder im Halbfinale steht, wie im Vorjahr schon. Übrigens, da hat Mario Harter in der Kommentatorengruppe, es gibt ja immer dieses Smarter mit Harter, der hat da mal so einen interessanten Fact reingegeben vor ein paar Tagen. Da stand in 44 Matches 356 Doppelfehler bei Sabalenka, das ist wirklich schon, also was der da manchmal für Facts ausgräbt, ist auch stark. Aber trotzdem, also Sabalenka hier ins Halbfinale gekommen, wie im letzten Jahr, nimmt Pliskova raus. So, und dann haben wir Garcia. Und da, das möchte ich mal irgendwie so ein bisschen unterstreichen. Die hat schon 3 Titel geholt in diesem Jahr. Cincinnati, Warschau, Bad Homburg. Unterschiedliche Belege, muss man sagen. Und besonders beeindruckt hat sie mich schon, hat keinen Satz verloren, hat Coco Gauff und Bianca Andreescu rausgenommen. Und das, finde ich, ist so ein bisschen, ja, die kommt jetzt gegen Ons Jabeur. Für die freut es mich einfach nach der Wimbledon-Niederlage sehr. Hat erst einen Satz verloren. Ich finde die einfach, ja, der gönnt man das so extrem. Aber weil du gefragt hast, besonders beeindruckt, da gehe ich auf Garcia.
Ja, also da würde ich auch mit Garcia gehen, aber ich mache das auch wie du. Ich fange mit Świątek an. Wobei ich sagen muss, erstmal allgemein gesagt, die beiden Halbfinals überraschen mich weniger als bei den Herren, muss ich sagen. Also das sind 4 Namen, ja, wo ich sage, das wird spannend. Ich traue allen den Titel zu und würde es auch nicht als Zufallsprodukt sehen. Świątek, stimme ich dir auch zu. Da hatte ich ein bisschen die Sorge, er hat zuvor schon drüber geschimpft, dass sie diesen leichten Frauenball nicht mag. Bei US Open spielen ja mit 2 verschiedenen Bällen. Da hat sich ja Ash Partys Trainer schon immer aufgeregt und gesagt, dass Ash deswegen nie hier gewinnen kann. Und vielleicht gab es auch
das. Was ja auch echt komisch ist, muss man sagen. Ja,
dass die verschiedenen Bälle spielen.
Oder dass die. Ja, genau. Die deshalb, also ich kann die Kritik kann ich schon irgendwie auch verstehen. Ja,
ich auch. Also klar, früher wurde es wohl gemacht. Hatten Ellbogenprobleme bei den Damen, gab es da früher oder so. Da hatten sie Sorge, dass die da eher verletzungsgefährdet sind. Aber inzwischen sind die auch alle so athletisch. Ich glaube nicht, dass das ein Problem wäre. Sie spielen ja überall anders, das ist auch mit gleichen Bällen. Also,
Eben. Mhm.
Und es sind bei den US Open jetzt in der Regel auch, es sind so schnelle Bedingungen dort inzwischen auch. Also ist jetzt nicht so, dass da lauter 55 Schläge Ballwechsel gibt. Also ja, ich wäre auch dafür, die gleichen Bälle für beide Geschlechter. Aber gut, ist wie ist. Świątek muss sich damit auch abfinden und tut das auch. Mich erinnert sie ein bisschen an das, was Nadal gesagt hat. Ihr fehlt so ein bisschen die absolute Topform. Sie ist teils sehr wild unterwegs, hat nicht so Konstanz in ihren Schlägen. Aber das, was Nadal gesagt hat, was ihm halt fehlt, sie ist noch jung genug, um es ein bisschen läuferisch wegzumachen. Sie kann da noch in Ballwechseln drinbleiben und dann kommt schon was. Es reicht halt immer so. Also sie macht das wirklich. Sie macht das gut, sie macht so viel, dass es reicht. Wir kommen zum Match gegen Niemeyer auch noch. Sie lernt in der Regel während einer Partie viel. Ihr Aufschlag ist so ein bisschen wackelig auch, hat 2 zum Matchgewinn gegen Pegula serviert. Also den kann sie nicht konstant verteidigen und darauf wird es jetzt gegen Sabalenka vor allem ankommen, weil die serviert bisher zu stark, als dass Świątek, glaube ich, da 8-9 Break schaffen wird. Du hast das mit den Doppelfehlern angesprochen. Das ist aber viel noch von der ersten Jahreshälfte geschuldet. Hier ist es ein bisschen wackelig, also es wechselt. Also sie hatte 2 Matches, das stimmt, ich glaube gegen Collins und Kanepi. Da waren es so um zweistellig 8-9 Doppelfehler, wobei sie Anfang des Jahres ja auch schon 15-20 gemacht hat. In den 3 anderen Matches hat sie aber, glaube ich, immer nur 2-4 Doppelfehler gemacht, was völlig okay ist. Das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie sie noch ein großes Doppelfehlerproblem hat. Da wird sicher auch viel davon abhängen, wie viel sie den Druck spürt. Also gegen Pliskova sehe ich, waren es 3 Doppelfehler. Einsatz gegen den Tiebreak, also das ist völlig in Ordnung. Da sehe ich jetzt dieses Doppelfehlerproblem nicht. Also es wird ganz viel davon abhängen, wer von den beiden da, ob Świątek ihren Aufschlag verteidigen kann und Sabalenka eben nicht in so einer Doppelfehler Thematik verfällt wieder, weil natürlich Świątek hat einen super Return. Das kann natürlich Druck auf Sabalenka erzeugen und dass sie dann wieder das Gefühl hat, was er gesagt hat, dass sie sehr auf Asse gehen muss und wenn sie das macht, dann fangen bei ihr meistens die Doppelfehler an. Also dann kommt der erste Aufschlag meistens nicht und der Druck wird größer und dann geht das meistens los. Dann klappt das alles so wie ihr Kartenhaus zusammen. Aber Sabalenka ist eben Märchenstory, finde ich. Also 2. Runde, 1 Satzrückstand und 1-5 gegen Kanepi. Seither läuft das. Und es wäre ja nicht das erste Mal, dass jemand noch so fast aus befreit plötzlich aufspielt. Wir erinnern uns an Angelique Kerbers ersten Grand Slam Triumph in Australien, haben wir, glaube ich, alle noch in Erinnerung. Auch da war es sogar nach Abwehr von Matchbällen. Und dann, ja, also ich bin sehr gespannt auf Sabalenka gegen Świątek. Und 2. Halbfinale zwischen Garcia und Jabeur ist auch klasse. Die Tunesierin war sich immer souverän, teils auch mit Anlaufschwierigkeiten. Oder gegen Tomjanovic, wo sie im 2. Satz zwischendurch wirklich den Faden verloren hat und ja, völlig wütend wurde. Aber hat es dann doch wieder gedreht, hat halt so viel Qualität. Ihre variantenreiche Spiel mit den Stops und sowas eh großartig anzuschauen. Und wie du sagst, Garcia, für mich die Spielerin der letzten Wochen, auch die beste hierher bisher, wie die durch das Turnier fegt. Also wie die Andreescu hat wirklich in den Runden zuvor, hat mich echt beeindruckt, aber die hatte gar keine Chance gegen Garcia. Und auch Goff, die war für mich auch eine Mitfavoriten auf den Sieg hier.
Ja. Ja.
Keine Chance gehabt, wirklich. Also ich tue mich echt schwer, hier was zu tippen. Jetzt lass ich dich mal wieder anfangen, dann kann ich mir überlegen, ob ich abweiche. Was sagst du denn, Finale und Siegerin?
Ich glaube, Garcia gegen Świątek. Und dann glaube ich, dass Świątek in 3 Sätzen gewinnt.
Boah, das ist super. Boah, ich habe nämlich mir aufgeschrieben, genau, also Świątek, wenn sie das Finale erreicht, gewinnt sie es auch. Garcia ist die beste Spielerin, aber ich bin nicht sicher, ob sie es in einem Finale zeigen kann.
Also, ja, und das meine ich eben, was ich eben schon gesagt habe mit Świątek, dass sie Größe zeigt. Ich glaube auch, wenn sie nämlich das Halbfinale gewinnt, dass sie dann sich auch den Titel holt, weil sie sich dann auch, also weil sie das dann auch richtig annehmen wird. Sie weiß mittlerweile, das wird jetzt nicht einfach, gerade wenn da eine Garcia steht. Das kann schwierig, ich kann auch einen Satz verlieren, ich kann auch den ersten Satz verlieren. Ich glaube, das weiß sie, aber ich glaube trotzdem, dass sie sich da durchbeißen würde.
Ja, also Garcia ist von der Form die beste Spielerin, meine ich nicht an sich vom Paket her, kann Świątek schon auch mithalten, aber sie hat nicht die Form eigentlich ganz, aber wie du sagst, sie beißt sich bisher durch und ja, also wirklich, ich traue es allen 4 zu, aber hier widerspreche ich dir jetzt nicht, weil das hatte ich echt so auch so stehen. Es ist aber super close. Also mich würde auch nicht ein Schabeur gegen Sabalenka-Finale überraschen, muss ich sagen. Sabalenka, wenn sie guten Aufschlagtag hat. Und bei Garcia warte ich halt immer drauf, ob es irgendwann doch nervlich wackelt. Chaveur hatte jetzt ihre Wimbledon-Erfahrung mit dem Finale. Aber ja, widerspreche ich jetzt nicht. Mal schauen, ob wir recht behalten. Für mich sind es nämlich auch die 4 besten Spielerinnen, ehrlicherweise gerade. Also Goff dazu noch. Das wäre für mich die korrekte Top 5. Bisher hat die Rangliste noch nicht wieder gespiegelt. Da kann ich dich ja, also Kontaveit ist ja an 2 gewesen, Sakkari an 3 und Badosa an 4. Was tippst du denn? Wie oft haben die in diesem Jahr das Viertelfinale eines Grand Slams erreicht? Also maximal wäre 12 möglich. Jede hatte 4 Teilnahmen, logischerweise. Was tippst du denn von 12? Wie oft haben sie es geschafft?
Kannst du den Namen noch einmal wiederholen?
Kontaveit, Sakkari und Badosa.
Okay, 4x3 wären 12, wäre maximal möglich. Ganz so oft ist das nicht passiert. Da gehe ich auf 4.
Ja, zieh mal 4 ab.
Tatsächlich?
0. Sakkari war einmal im Achtelfinale. Badosa 2-mal im Achtelfinale. Und Kontaveit hat 3-mal Runde 2 und in Paris sogar nur Runde 1 erreicht. Also echt brutal.
Ich bin tatsächlich, ich habe gedacht, ich gehe mal niedrig ran, weil ich habe mich so erinnert. Nee, die Namen habe ich jetzt eigentlich nicht so bei den Grand Slams so noch abgespeichert Richtung Viertelfinale. Aber 0 überrascht mich dann schon.
Ja, nee, da war keine im Viertelfinale in dem Jahr. Also es ist wirklich brutal. Also man hat es ja auch wieder gesehen, die Top 10 nach Runde 2, da waren Świątek, Sabalenka, Sabalenka und Muguruza noch dabei. Wobei man auch sagen muss, von den Viertelfinalisten waren ja alles gesetzte Spielerinnen. Aber es waren eben nicht die, die da ganz vorne stehen. Deswegen hoffe ich, dass sich die Weltrangliste ein bisschen anpasst. Große Namen hat es auch erwischt. Also da will ich auch kurz drüber sprechen noch. Raducanu, Titelverteidigerin, Runde 1 raus. Rybakina, Wimbledon-Siegerin, Runde 1 raus. Die mehrmaligen Grand Slam-Siegerin Halep und Osaka, Runde 1 raus. Such dir was aus oder alle, was war das besonders bemerkenswert und wie siehst du deren Zukunft so?
Ja, diese wilde erste Woche bei den Damen. Ich hatte ja schon von meinen Ausrufezeichen erzählt im Draw. Da sind natürlich einige im Damen-Draw. Ja, wir kennen das ja schon so ein bisschen. Wir sind ja schon fast drauf vorbereitet. Trotzdem ist es immer wieder interessant zu beobachten, was dann wirklich passiert und wer gegen wen. Ich finde interessante Aussagen von Raducanu nach ihrer Niederlage, dass sie ja schon fast froh ist, dass dieser Wirbel mal vorbei ist. Das kann ich übrigens auch sehr, sehr gut nachvollziehen oder verstehen, wenn ich mich versuche, da rein zu versetzen. Da dieses ganze Jahr mit den Erwartungen, mit dem Druck und so weiter, das ist jetzt erstmal vielleicht ein bisschen vorbei, wobei man auch sagen muss, Cornet, erste Runde ist schon nicht so einfach für eine ganz junge Titelverteidigerin. Halep wahrscheinlich mit der größten Überraschung, erste Runde gegen die ukrainische Qualifikantin Snigur, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Ja, bei Halep weiß ich auch nicht. Hat Toronto gewonnen, sehr, sehr gut, aber irgendwas stimmt da auch nicht so richtig. So ein Auf und Ab, habe ich irgendwie immer das Gefühl. Genauso Fragezeichen bei Osaka. Das ist so ähnlich übrigens wie bei Kyrgios, was ich vorhin schon gesagt habe. Da frage ich mich auch manchmal, wer ist Naomi Osaka eigentlich und vor allen Dingen, wie geht's ihr? Das ist auch irgendwie schwierig. Das Potenzial logischerweise völlig da, aber natürlich auch viel mit sich beschäftigt und mentale Gesundheit oder eben auch nicht gesund sozusagen. Also das ist immer schwierig, da von außen drauf zu gucken und dann einfach so zu sagen, ja, das hat jetzt da oder damit zu tun. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr vielschichtige Geschichte. Rybakina als Wimbledon-Siegerin, ja, ich will dir nicht alles vorwegnehmen. Was meinst du, Rybakina?
Ja, Rybakina, das ist halt so ein Hit or Miss, glaube ich. Also die hat sich ja ein bisschen auch über die fehlende Aufmerksamkeit danach beschwert und das sind immer nur, wurde dann, glaube ich, auf Platz 12 angesetzt oder so. Als Wimbledon-Siegerin ist schon frech, aber gut. Also ich traue an sich schon nochmal so einen Run zu, aber ich sehe sie nicht als konstante, beständige Spielerin, die ständig um Slams spielt. Ich glaube, dass du bei ihr wirklich so, ja, da kann noch mal ein Run aufgehen. Nächstes Jahr in Wimbledon werden dann viele drauf gucken. Aber die hat halt wieder ihre Form verloren. Und das war vor der Corona-Pandemie, vor dem Beginn ja auch schon mal so. Da war sie echt gut drauf und danach war sie wieder 2 Jahre völlig weg und hat kaum was. Und ich glaube, dass da Konstanz ein Thema bleiben wird einfach. Osaka, stimme ich dir auch zu. Habe ich da noch gar nicht dran gedacht, aber das finde ich gut. Es stimmt natürlich schon. Also Osaka, Kyrgios ist erstmal nicht der naheliegende Vergleich von den Persönlichkeiten her. Aber du hast natürlich, also zumindest wie sie nach außen wirken, so kennen wir sie natürlich privat nicht. Aber du hast halt bei beiden diese mentale Gesundheit als großer Faktor, großes Thema. Ja. Und deswegen, weil Osaka vom Spiel her, wäre sie natürlich auch für mich absolut Top 5, Top 3. Hundertprozentig, auf Hartplatz vielleicht sogar die Beste. Gibt es durchaus Argumente, also gerade auf Hartplatz. Auf den anderen Belegen weniger, da hat sie sicher Probleme auf Rasen und so, alles ist klar, bewegt sie sich nicht gut, aber auf Hartplatz ist sie eine absolute Top-Spielerin und schon erstaunlich, also klar, Collins ist auch eine unangenehme Erstrundengegnerin, also Collins, die ist feisty, die ist wirklich, die beißt sich da rein und aber Osaka fehlt gerade ein bisschen Form, hat in diesem Jahr auch immer wieder kleinere Verletzungen und irgendwie, sie spielt halt ein bisschen zu wenig, weil sie dann auch, ja, sich nicht bereit fühlt oder sich für die anderen Turniere auch nicht so, ja, ich weiß nicht, motivieren kann, was ein bisschen wie bei Kyrgios ist irgendwie. Aber es reicht halt nicht, gerade nur bei den Grand Slams zu erscheinen irgendwie oder da voll da sein zu wollen. Da fehlt ja irgendwie das Selbstbewusstsein. Die Trennung von Wim Fissette hatte mich auch überrascht. Man weiß nicht so richtig, tue mich bei ihr auch schwer. Raducanu, positive Fortschritte würde ich sehen über die Wochen. Vielleicht lag es auch am leichteren Ball. Das Erstrundenaus war natürlich bitter, aber Cornet war da auch so ziemlich das schwer blödeste Los, was du kriegen kannst als gesetzte Spielerin. Die hat in dem Jahr natürlich sehr, sehr gut gespielt. Jetzt muss halt ein Neustart her, also der Druck ist ein bisschen weg außerhalb von England. Da ist natürlich immer noch jeder zweite Artikel über sie, aber ansonsten glaube ich, muss sie jetzt einfach wieder neu sich sammeln, ihr Spiel, ja, vielleicht ein bisschen umstellen, überlegen, ob es doch einen Trainer braucht. Da muss man mal sehen. Halep, ja, auch. Du hast angesprochen, der Turniersieg da in Kanada und danach irgendwie, also diese Erstrundenauftritt, ich habe es ein bisschen gesehen, also der dritte Satz auch, nachdem sie den zweiten Satz 6-0 gewonnen hat, der hatte mich auch irritiert, also dieses Nio da erst weglaufen hat lassen auf 1-5, dann kam sie nochmal wieder und hatte aber dann ja, wieder mitgeholfen. Das Nio ist eine gute Spielerin, die halt harte Schläge hat, das kann Halep schon mal wehtun, aber sie hat auch nicht gut gespielt, also das war erstaunlich. Ich finde auch unter Mouratoglou, wie gesagt, bin ja bekanntlich sein größter Fan, nein, aber ich finde halt wirklich, also als Motivator super, aber ich sehe noch nicht, was er besser bei ihr gemacht hat. Keine Entwicklung, der Aufschlag ist schlechter als vorher, da gebe ich ihm die Schuld, aber er ist zumindest nicht besser geworden. Mal schauen, aber wenn er ihr neues Feuer entfacht, dann ist das schon mal etwas zumindest und ich hoffe, dass sie dann nächstes Jahr angreifen wieder. Was jetzt auch rumänische Berichte noch rauskam, dass wohl angeblich die Scheidung eingereicht wurde, weiß nicht, von ihr oder von ihrem Mann, kann natürlich private Gründe dann auch noch haben für die Leistung, das weiß ich jetzt nicht, muss man beobachten. Und ansonsten würde ich sagen, kommen wir zu Serena Williams. Genau, da fällt mir ein, die hat ja gegen Tomjanovic verloren. Tomjanovic war natürlich ungesetzte Spielerin, weil ich vorhin gesagt habe, alle 8 waren gesetzt im Viertelfinale bei den Damen. Tomjanovic nicht, aber der Rest war gesetzt. Ja. Jedenfalls zu Serena, wenn wir da kommen, wow, es war natürlich, also am Anfang war es schon ein bisschen krass, wie sehr das im Mittelpunkt stand und alles andere im Schatten, aber klar, sie hat es auch verdient. 23-malige Grand-Slam-Siegerin, Riesen-Champion, wir kommen gleich noch, wie wir das auch historisch alles einordnen, aber erstmal zu ihren Partien. Mich hat es überrascht aus der Ferne, dass die plötzlich dann sogar nach ein, zwei Runden sie sogar als Mitfavoritin gehandelt wurde bei einigen. Wie hast du es erlebt? Was sagst du zu ihrem finalen Run hier?
Ja, es hätte ehrlich gesagt kaum schöner sein können für sie, oder? Also natürlich, klar, wenn wir jetzt darüber nachdenken, vielleicht doch in Richtung zweite Woche und so, dann hätte man der ganzen Sache noch einen draufsetzen können. Aber das haben wir wirklich auch vor dem Match oder vor dem Turnier relativ wenig erwartet, ich auch nicht. Aber was ich schon richtig gut fand, war, dass sie so unerwartet nochmal so stark irgendwie da rausgekommen ist und scheinbar ja auch physisch ganz schön nochmal draufgelegt hat, weil sie war schon anders als in der Zeit davor vor den US Open, wo man dann so gedacht hat, naja, was wird das wohl und so, und da war die Form ja noch nicht ganz so, aber da hat sie sich jetzt wirklich nochmal sehr, sehr gut präsentiert, fand ich. Und ja, dann immer wieder diese Geschichte, ne, mit Abschlusszeremonie, wir bereiten alles vor, Kovinic, okay, geht noch weiter, Konterweg gegen die zwei der Welt. Gut, du hattest gerade schon richtig gesagt, nirgendwo im Viertelfinale gestanden in diesem Jahr bei den Grand Slam Turnieren, aber ist die zwei der Welt, kann ja auch gut sein, dass es da dann zu Ende ist für Serena.
Ich fand den Auftritt von Konterweh auch recht gut. Sorry, also wenn ich da kurz eingreife. Also das fand ich auch recht gut von ihr. Da hat Serena gut gespielt. Also ich habe Konterweh in diesem Jahr schon deutlich schlechter gesehen.
Auf jeden Fall. Also das sehe ich ganz genauso. Ja, und dann Tomjanovic, die eben aber auch sehr, sehr gut gespielt hat. Dass die das dann in dem dritten Satz sich dann so zieht gegen diese ganze Kulisse und gegen den Goat-Debatte sprechen wir gleich auch noch drüber, und ja, das muss man dann auch erstmal so machen. Ja, aber es ist doch, wenn man das jetzt mal so betrachtet, was wir da gesehen haben, dass es eben nicht nur diese erste Runde gewesen ist, sondern dass es noch bis in die dritte geht, dass man diese Hoffnung, dass es noch weitergeht, noch so ein bisschen am Leben, also so dieses Feuer, das war ja doch durchaus ein paar Tage dann da, und das ist doch eigentlich für so ein für den Abschied einer solchen Karriere dann richtig gut.
Ja, also finde ich auch, es war unglaublich zu sehen auch, weil man hatte das nicht unbedingt erwartet. Ich habe sie gesehen gegen Raducanu oder auch gegen Bencic in den Vorbereitungsturnieren auf die US Open, und das war, ja, da war sie einfach überfordert und chancenlos, muss man ganz ehrlich sagen. Da war sie jetzt hier war sie voll wettkampffähig. Also man hat gesehen, es hat jetzt nicht so viel gefehlt, dass Tomjanovic jetzt im Halbfinale gestanden wäre. Also ich glaube nicht, dass es dann für eine Chabot oder für eine Świątek oder auch eine Sabalenka gereicht hätten, aber sie war nicht so weit weg. Das hätte ich jetzt nach den Wochen zuvor nicht unbedingt erwartet. Für Karriere spricht einfach nochmal, es passt eigentlich nochmal das letzte Spiel, fasst nochmal alles zusammen, wie sie sich nach über 3 Stunden, und die war mit Sicherheit körperlich fertig, wie sie sich gegen den Matchverlust gesträubt hat. Ich weiß nicht, was waren 6, 7 Matchbälle abgewehrt hat erst. Also es war Wahnsinn. Mit teils wirklich überragenden Punkten auch. Obwohl sie schon emotional war und wirklich so einen leichten Anflug von Wasser in den Augen zu sehen war.
Ja, Publikum. Also war ein würdiger Abschluss, finde ich auch. Ja. Also diese Matchbälle da, die habe ich auch noch gut in Erinnerung. Da kannst du natürlich auch mal so auf den letzten Ball einfach draufhauen, und wenn er dann weggeht, dann geht er eben weg und danke, jetzt ist das hier vorbei. Aber nee, wirklich bis zum letzten Ball. Das ist stark.
Ja, aber Publikum war natürlich auch Wahnsinn. Also damals war es auch ein bisschen grenzwertig, fand ich. Also jede Zuneigung angebracht, völlig verständlich. Aber das mit den gegnerischen Fehlern und Doppelfehlern zu beklatschen, naja, das. Der Konterweh hat es ja auf der englischen PK, hat sie sich ja toll verhalten, aber als sie auch dann in ihrer Landessprache sprach, hat sie schon erwähnt, dass das Publikum hart gewesen ist, und das dann hat dann auch weinend abgebrochen. Ich glaube nicht, dass es nur daran lag, aber hatte sicher auch ein paar harte Monate, aber ich fand es schon teils ein bisschen grenzwertig. Auch Tomjanovic war es ja einmal zu bunt. Serena hat ja bei Konterweh sogar mal gebeten, das Publikum sich doch jetzt bitte mal zu benehmen, halbwegs. Deswegen sage ich ausdrücklich dazu gesagt, Serena, großer Champion, die konnte da nichts dafür. Aber es war halt teilweise so, dass du hast in den USA nicht immer so ein großes Tennispublikum. Da sind halt auch viele für das Entertainment da. Und hörte man ja auch manchmal, wenn man dieses dauerhafte Geschnatter bei Matches hat, statt die Hälfte guckt nicht Tennis. Aber das war natürlich bei Serena anders. Das wollten alle sehen, da waren alle dabei. Das war auch schön zu sehen, wenn es nicht gegen die Gegnerin ging. Und ja, die Atmosphäre war schon besonders. Und Serena einfach, wie gesagt, toll, wie sie sich da nochmal gesteigert hat. Deswegen auch Interview danach, so dieses Hintertürchen sich offen gehalten. Ich denke nicht, also ob sie nochmal zurückkommt, war ja die Frage. Ich denke nicht, aber man weiß nie. Hat auch gesagt, sie liebt Australien. Was denkst du, war es ihr finaler Run?
Ich denke schon. Und sie sollte das meiner Meinung nach auch so machen. Dieses Hintertürchen, ja, da wird natürlich jetzt viel reininterpretiert, munkelt man so, ja. Aber tut sie sich damit wirklich einen Gefallen, wenn es jetzt nochmal irgendwo an anderer Stelle weitergeht? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das war doch an dem Ort, auf dem größten Platz der Welt, mit dem Publikum, was soll denn da jetzt noch kommen? So, das ist ja die Frage, ne?
Ja, ich sehe auch zu, also grundsätzlich traue ich ihr alles zu, was dafür spricht, eben auch, wie sie bei den US Open spielte, das war gut und hat ihr sicher gezeigt, dass jetzt noch nicht alles verloren ist und sie schon noch das Niveau spielen kann. Ich habe ja gesagt, hat nicht so viel zum Halbfinale, wenn man sieht, was Vujčić dann ist, gefehlt. Was aber dagegen spricht und die vergangenen Monate, glaube ich, auch klar gezeigt haben, sie kann nicht mehr wie früher einfach nach langer Pause plötzlich auftauchen und dann die Gegner besiegen. Das funktioniert nicht. Also sie war gegen Bencic und Raducanu, wie erwähnt, chancenlos. Und warum hat sie es jetzt trotzdem geschafft? Weil sie sich wirklich akribisch hart nochmal einmal darauf vorbereitet hat. Wahrscheinlich so akribisch wie seit Jahren nicht. Und je älter sie wird, desto mehr müsste sie das natürlich machen. Ich glaube nicht, dass sie dafür bereit ist und sich das antun würde, dass sie da wirklich monatelang für ein Turnier trainiert. Ich hoffe aber wirklich, dass sie den Tennissport irgendwie erhalten bleibt, weil wir haben es bereits angesprochen, sie ist eine der größten oder der größte Tennis-Champion. Wo stehst du für dich denn im Goat-Ranking, wenn wir jetzt bei den Damen, nur auf die Damen uns fokussieren? Ist sie die klare Nummer 1 jetzt oder muss sie sich hinten anstellen? Ja, wie siehst du es?
Ja, klare Nummer 1 und Goat und so, es ist überall das Thema. Wir haben das bei den Herren, wir haben das bei den Damen. Ich finde immer, man darf nicht vergessen, dass da, glaube ich, auch immer ein bisschen Subjektivität mitschwingt. Und dann haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, welche Zahlen ziehst du dir jetzt ran. Wir haben bei den Damen ja dann diese Geschichte mit Margaret Court. Die hat 24 Grand Slams, hat aber einige Jahre weniger gespielt. Ich habe das nochmal nachgelesen. Ich glaube, 7 Jahre weniger hat sie gespielt als Serena Williams. Dazu eben, dass früher natürlich auch noch vieles anders gewesen ist. Es wurde mehr auf Rasen gespielt, auch auf anderen Grand Slam-Turnieren, nur die French Open auf Sand. Dann die Geschichte mit den Australian Open und dass da früher nicht alle dran teilgenommen haben und so. Und deswegen ist immer so die Frage, diese 24, wie aussagekräftig ist das? Da musst du natürlich auch zum Beispiel eine Martina Navratilova irgendwie nochmal bedenken. Oder, da kommt wieder subjektiv, auch natürlich eine Steffi Graf, wobei wir natürlich da auch objektive tolle Zahlen haben mit 22 Grand Slams und dem Golden Slam. Deswegen weiß ich auch nicht. Klare Nummer 1. Ich war nie so ein extremer Fan von Serena Williams, weil mir dieses Power-Tennis, aber das ist eben dann wirklich subjektiv, dieses Power-Tennis mit dieser unglaublichen Kraft beim Aufschlag und bei der Vorhand. Ich mag immer lieber dieses Filigrane etwas mehr. Deswegen würde ich persönlich jetzt nicht sagen, dass sie für mich die größte aller Zeiten ist. Aber wenn man so die letzten Jahre mal betrachtet und irgendwie versucht, das mit den Zahlen so ein bisschen in Einklang zu bringen, müsste man wahrscheinlich eigentlich schon sagen, dass sie es ist.
Ja, also wir sind ja beide nicht die größten Goat-Debatten-Fans, aber es ist halt jetzt, finde ich, wir haben es ja bei ihr sonst gelassen, aber es ist halt jetzt bei dem Karriereende schon immer Thema, wo ordnet man sie historisch ein und so. Margaret Court hast du angesprochen mit den 24 Grand Slam-Siegen. Du hast es auch schon wunderbar gemacht, da muss ich nicht zum fünften Mal erklären, warum 11 der 24 Titel mit dem Asterix zu versehen sind. Das war nämlich bei den Australian Open. Zudem ist für mich so, dass abseits des Courts auch immer etwas, also für mich spielt bei der Goat-Debatte schon immer etwas mit, wie es auch abseits des Courts so jemand sich verhält und präsentiert. Darf jeder bewerten, wie er will, aber diese Goat-Debatte, das ist ja schon mal das erste Problem. Es gibt keine Definition und bei mir hat Frau Court sich da halt disqualifiziert schon mal von vornherein mit der einen oder anderen Aussage. Deswegen bleiben nur Serena, Steffi Graf, Martina Navratilova. Ich würde doch Chris Evert nennen, die sehe ich alle über den Rest ein bisschen. Wie gesagt, wenn man abseits des Courts noch stärker gewichtet, müsste man wahrscheinlich Billie Jean King noch reinnehmen, natürlich. Aber ansonsten wären das meine Top 4. Er war wohl minimal dahinter den anderen drei, wobei auch unglaubliche Statistiken hat einige. Und bei den anderen sportlich würde ich wahrscheinlich Serena und Steffi gehen. Steffi hat viele Dinge erreicht, also Steffi Graf, die immer noch unerreicht sind. Wir hatten ja unsere ausführliche Karriere-Rückblick-Folge zu Steffi Graf letzten Dezember. Wer die noch nicht gehört hat, kann gerne da mal reinhören, wo wir über Steffis Karriere sprechen. Genau, sie hat es in viel kürzerer Zeit geschafft. Damenkonkurrenz ist heute aber sicher viel tiefer, wobei es auch bei Serena ein paar Jahre gab, wo nach dem Rücktritt von Enna und Kleisters, wo dann die WTA vorne ein bisschen dünn besetzt war. Ja, bei Graf gibt es dieses schreckliche Attentat auf ihre große Rivalin Selesch, was es alles auch ein bisschen schwieriger bewertbar macht, aber da kann halt Graf auch nichts dafür, deswegen möchte ich das nicht gegen sie werten. Was sicher auch, wie gesagt, abseits des Courts, das habe ich erwähnt, spielt ein bisschen rein. Da muss man schon sagen, wogegen Serena alles ankämpfen musste, was sie für den Sport da alles getan hat, auch für die Zukunft, das ist sicher eine Stufe über Steffi. Steffi hat sich ja wirklich nur um den Sport selbst gekümmert. Und das trifft, da ist Serena, glaube ich, eher wie eine Navratilova. Und Navratilova wurde halt ein bisschen von Steffi Graf vom Thron gestoßen, was im Lauf der Dinge ist, aber bei Graf war es so, die hat Hingis noch das letzte Mal besiegt und wurde nur in der Weltrangliste überholt, als sie verletzt war. Deswegen hat sie niemand so richtig vom Thron geschubst. Bei Serena wüsste ich jetzt auch nicht, dass jemand sie direkt runtergeschubst hat. Die war halt lange verletzt oder hat viele Pausen gemacht. Und jetzt hat sie der Zahn der Zeit gestoppt. Und das ist für mich schon auch ein gutes Argument für die beiden. Und Generation ist halt noch schwerer zu vergleichen wie bei den Herren. Ich würde am liebsten alle drei sagen, wenn ich mich auf eine festlegen müsste, mit dem kompletten Paket sportlich und daneben, würde ich wahrscheinlich mit Serena gehen, weil was sie so auf und neben dem Court schaffte, gab es glaube ich noch nicht. Aber es ist eine müßige Diskussion, aber Serena gehört da auf jeden Fall rein und wie gesagt, im Zweifel wäre sie bei mir auch vorne. Sicher noch nicht in der Konversation, vielleicht irgendwann mal, nein, den Druck wollen wir nicht machen, aber es war eine beeindruckende Woche, fand ich auf jeden Fall, die Mutmacht von Jule Niemeyer. Was sagst du zu ihr und dem Match gegen Świątek vor allem auch?
Ja, das müsste man sie jetzt mal fragen, ne? Dieses und, wie wär's, hättest du auch mal Lust, Goat zu werden? Ich glaube, das ist auch ein bisschen früh, aber trotzdem, also deutsche Fahne, aber sowas von hochgehalten hier, lief ja jetzt nicht so richtig gut aus deutscher Sicht, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, natürlich bei den Damen auch schwierige Auslosungen, das kommt sicherlich auch noch mit dazu, aber trotzdem, als letzte verbliebene Deutsche und dann mit so einem guten Auftritt, also ja, können wir gleich mal reinspringen gegen Świątek, ich finde, sie hat so unglaublich furchtlos gespielt und man hat das ja auch hier und da schon mal von ihrem Coach Christopher Kass, den wir auch schon mal bei uns drin hatten hier im Podcast, auch schon mal gehört, dass sie, und ich glaube Barbara Rittner hat das auch zwischendurch mal durchklingen lassen, dass sie auf solche Situationen eigentlich auch Lust hat. Also dass sie nicht eine Person ist, die jetzt dann da total nervös reingeht, wenn es auf einen großen Court gegen eine große Gegnerin geht, sondern dass sie eigentlich denkt, okay, jetzt wollen wir mal sehen, jetzt habe ich hier diese Situation. Und so hat sie ja auch gespielt. Also sie hat ja eine unglaubliche Vorhand gespielt im ersten Satz, dann dazu diese frechen Stops, teilweise sogar als Return. Da habe ich schon gedacht, also das muss man dann auch erstmal so machen gegen die Eins der Welt. Aber dass die, also die Eins der Welt, sich dann irgendwann so ein bisschen akklimatisiert und dass es auch schwierig ist, das über wirklich das gesamte Spiel so zu halten, ist auch klar. Irgendwann kam dann ja der Punkt, da gab es diese Diskussion mit Kass, weil sie auch den einen oder anderen Doppelfehler gemacht hat und dann war so ein bisschen, soll ich nicht mehr auf Sicherheit servieren und Kass meinte, glaube ich, wenn ich es richtig verfolgt habe, nee, bleib ruhig, so, und du musst das Risiko gehen, um sie da unter Druck zu setzen und dann machte sie wieder einen Doppelfehler und dann gab es da diese kleinen Unstimmigkeiten im Coaching sozusagen, aber das ist alles in Ordnung. Ich finde, vielleicht würde sie, wenn sie ein paar Jahre länger dabei ist, dann damit schon gelassener umgehen, wenn es mal, wenn die Coach-Meinung mal konträr zu der eigenen Meinung geht. Aber ja, letzter Satz dann recht deutlich mit 0-6. Finde das aber, Größe von Świątek hatte ich schon angesprochen, dass ich das gut finde, wie sie das dann auch angenommen hat. Bei der lief es ja wirklich nicht gut am Anfang. Aber ich glaube, Jule Niemeyer, da können wir erstmal den Hut vorziehen.
Ja, also es war auch eine beeindruckende Woche, fand ich, weil erste Runde gegen Kenin, klar, die ist alles anders in Topform, aber immerhin trotzdem Grand Slam Champion. Und das hat sie auch schon mal wirklich gut, auch in Drucksituationen wie im Tiebreak, gut serviert, die Ruhe bewahrt, gewonnen. Putin selber in Runde 2 ist so unangenehm. Also die hat schon ganz andere mit ihrer Art fertig gemacht oder ein bisschen entnervt sozusagen. Der Wadenbeißer, nenne ich sie mal. Also das ist wirklich schwierig zu spielen. Und dann in Runde 3 auch gegen die Chinesin Sheng. Das ist eine absolute Newcomerin auch. Die hat, da wissen wir alle bei den French Open, die hatte die größte Chance gegen Świątek. Die hatte einen Satz gewonnen sogar. Ja, und dann diese Probleme. Ich meine, sie hatte ja die Tage da und so. Und das hat sie gehandicapt, aber die hatte wirklich gutes Tennis gezeigt und dass auch da Niemeyer wirklich das in 2 Sätzen gewinnt, sehr beeindruckend. Und dann, klar, kam das Match gegen Świątek, hast viele schon richtig gesagt, mit dem Fruchtlos, das fand ich auch, schönes Stops, Tempowechsel, gut retourniert auch, Aufschlag sowieso. Was uns Christopher Kaas ja da auch gesagt hat, eben, war übrigens erst letzte Folge. Also es klang jetzt so, hatten wir auch schon mal, aber es kommt einem ewig vor, was war letzte Folge. Stimmt. Müsst ihr gar nicht lang suchen, wenn ihr es nachhören wollt. Und der hat uns auch über Julie Niemeyer erzählt, dass er sogar ihr zutraut, weil sie war natürlich auf Rasen super stark, aber dass ihr Hartplatz sogar von ihrem Spiel am besten taugt. Und erstmal dachte man dann, also sie sah auf Rasen gut aus, aber wenn ich es gesehen habe, habe ich schon verstanden, was er meint. Also das funktioniert schon auf Hartplatz auch, ihr Spiel. Also das war wirklich, Świątek hat ja ewig gebraucht, bis sie überhaupt einen Breakball bekam, was ungewöhnlich ist bei ihrem starken Return. Klar hat Świątek auch sicher nicht ihren besten ersten Satz gespielt. Returns zu kurz oft, nicht gut serviert. Also muss man schon auch so fair sein, dass Świątek jetzt nicht da in Topform war. Die hat, also gerade Niemeyer hatte, glaube ich, im Satz 2 hätte sie auch eine Chance gehabt. Da war es schade, dass sie das Break nicht halten konnte. Dass es da gleich wieder mit Doppelfehler, glaube ich, was hergab. Weil da waren beide so ein bisschen am Wackeln. Und dann wurde aber, nachdem die das eine Break endlich geschafft hat, Świątek, wurde sie immer besser, beim Aufschlag noch ein bisschen gewackelt. Aber im dritten Satz war sie dann auch so stark. Klar, Niemeyers Aufschlag auch nicht mehr so da. Aber da hatte Świąteks Spiel dann auch ein Level erreicht, muss man sagen. Da hätte Niemeyer machen können. Also aktuell kann sie das noch nicht spielen. Und es war trotzdem aber, wie du sagst, wirklich ein Auftritt, der Mut macht, mutig, furchtlos gegen die Nummer 1. Das macht echt, also wirklich Mut für die Zukunft. Sie muss es eben noch schaffen, dieses Spiel länger als eine gute Stunde beibehalten zu können. Ihr Aufschlag ist gut, die Vorhand ist gut, sind ganz wichtige Bausteine. Beinarbeit werden sie sicher noch dran arbeiten, kann sich dann hoffentlich noch entwickeln und so ein paar Kleinigkeiten noch, aber da sind Kaas und sie sicher dran und der Rest des deutschen Fests hast du auch schnell erzählt. Also nicht nur die Damen, auch die Herren hatten einige schwere Lose, muss man fairerweise sagen, mit Rune, Cilic und Hurkacz. Altmaier gegen Sinner, der hat es gut gemacht, fand ich, 5 Sätze knapp verloren, aber alle halt in Runde 1 raus. Das Zverev fehlte da schon schmerzlich, muss man sagen, aus deutscher Sicht. Und bei den Damen war es gleiche, auch bis auf Niemeyer, alle in Runde 1 weg. Es gab auch gute Partien, wie die von Petkovic gegen Bencic, die habe ich mir auch extra sogar, das war die eine, die ich mir extra im Urlaub unbedingt anschauen musste und nicht irgendwie im Real Life Tage später, weil nach ihrer Rücktrittsankündigung war ich da schon gespannt, wie sie da auftritt, und das war echt gutes Match. Aber trotzdem, Petkovic ist jetzt sportlich gesehen weg von Kerber, gab es die erfreulichen Nachrichten mit der Schwangerschaft, auch wenn sie hoffentlich danach noch einmal zurückkehrt. Klar, bei den Herren dürfte Zverev nach seiner Genesung ein bisschen für Ruhe sorgen, aber beim deutschen Damentennis ist es schon so, ohne Petkovic und Kerber wird es dünn. Wir haben natürlich Jule Niemeyer, aber ist da die Sorge, dass der Druck ein bisschen auf sie groß wird, weil sonst der Rest braucht, glaube ich, noch ein bisschen.
Ja, das ist schon so. Unabhängig davon glaube ich, dass Julie Niemeyer das grundsätzlich kann. Also sie hat uns jetzt ja bewiesen, dass sie mit Druck umgehen kann. Also das kann schon eigentlich eine Spielerin sein, auf die wir uns in den nächsten Jahren freuen und auch verlassen können, dass da was passiert. Das ist ja jetzt nicht so One-Hit-Wonder-mäßig, also Wimbledon, wenn es jetzt auch bei den US Open schon direkt im Anschluss klappt, geht das ja auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und ich glaube auch, dass die Zusammenarbeit mit Christopher Kaas sehr, sehr gut ist. Ich finde das auch immer gut, was er so rausstellt, so dieses Positive. Es muss schon auch Spaß machen, hat er uns ja auch gesagt, wenn wir zusammen auf den Platz gehen und so. Also es macht einen guten Eindruck. Ja, aber trotzdem ist natürlich irgendwie so die Frage, was ist dann dahinter? Also Petkovic, vielleicht nochmal ein Wort dazu. Das hat mich auch irgendwie, also da habe ich auch sehr interessiert hingeschaut. Das mit Bencic war ein toller Fight nochmal. Ich mag Andrea Petkovic auch einfach sehr, sehr gerne, weil sie eben viel, viel mehr ist als einfach in Anführungsstrichen nur eine Tennisspielerin. Und da wird die Karriere oder die zweite Karriere, die ja eigentlich schon längst begonnen hat, die wird jetzt natürlich fortgesetzt werden. Also ich finde, da verabschiedet sich ein richtiger Charakter aus dem deutschen Damentennis. Ja, dann haben wir natürlich noch Nastassja Schunk und zum Beispiel Eva Lüss, die brauchen vielleicht noch einen Moment. Da ist jetzt momentan natürlich schon eine Lücke da zu Jule Niemeyer, aber Eva Lüss zum Beispiel auch in der dritten Quali-Runde gestanden, hier bei den US Open, braucht noch einen Moment. Muss man mal gucken. Also ich glaube nicht, dass es aussichtslos ist, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen, wir müssen uns überhaupt keine Sorgen machen.
Ja, also ich sehe es auch ein bisschen zweigeteilt. Also aus persönlicher Sicht mache ich mir jetzt keine größeren Sorgen. Also ich glaube an Jule Niemeyer, dass die ihren Weg geht. Auch, wie du sagst, Nastassja Schunk und Eva Lüss werden mir auch als erstes eingefallen, die aber noch etwas brauchen. Ella Seidel ist zum Beispiel, spielt gerade bei den Juniorinnen mit. Die habe ich bei den French Open auch schon gesehen. Die hat es, glaube ich, in Runde 2 hat sie es geschafft. Braucht aber auch noch Zeit. Wir haben halt einigen Nachwuchs, der talentiert ist. Ob sie dann den Durchbruch schaffen, müssen wir sehen. Carolina Kuhl hat, glaube ich, auch mitgespielt, aber die waren in der ersten Runde direkt raus bei den Juniorinnen. Das muss man noch ein bisschen abwarten. Deswegen aus persönlicher Sicht weiß ich aber, dass schon was nachkommt. Nur aus Sicht der Öffentlichkeit macht es mir schon ein bisschen Sorgen, weil klar, direkt bei sport1.de gucken wir auch immer, müssen wir auch gucken, was interessiert die Leute, und das ist natürlich viel die deutsche Sicht, deutsche Erfolge, und das ist schwieriger jetzt zu vermarkten, wenn du erstmal jetzt auch oder auch bekannte Namen, und da ist natürlich jetzt schon ohne Kerber und Petkovic, die immer eine spannende Persönlichkeit auch war, da entsteht jetzt schon eine Lücke, die irgendwie gefüllt werden muss, und das macht mir schon ein bisschen Sorge, dass es in der Öffentlichkeit schwieriger wird. Zum Glück ist Zverev da noch da, da kann man ein bisschen zumindest das Tennis hochhalten, aber es wird sich dann sehr auf ihn fokussieren, bis dann der Rest ein bisschen soweit ist.
Das stimmt schon. Also gerade in diesen Sportarten, wir haben natürlich diese extreme Fußball-Dominanz, logischerweise. Mhm. Stimmt schon. Also wenn du in den anderen Sportarten, die so rechts und links daneben sind, wenn du da ein paar richtig gute deutsche Aushängeschilder hast, dann ist es einfacher. Deswegen, ich kann den Punkt von dir schon nachvollziehen. Ich komme ja selbst eigentlich auch so früher aus dem Tischtennis und so weiter. Ja. Das wäre wahrscheinlich auch nicht so, wenn es zum Beispiel Timo Boll nicht gegeben hätte. Also es ist schon ein wichtiger Punkt.
Ja, ich blicke da neidisch auf Tschechien, muss ich sagen. Also da auch wieder Linda Fruviatova, Linda Noskova, Sarah Belik. Die drei haben sich durch die Qualifikation, glaube ich, ins Hauptfeld gespielt, alle. Und das sind alle noch, glaube ich, 17 oder so, ich weiß gar nicht. Also sind alle noch ziemlich jung und haben aber wirklich, ich weiß gar nicht, ob Belik sogar 16 ist. Aber die haben alle schon so gute Ansätze, wo ich gesehen habe. Also Loskova hat ja dann gegen Serena auch im Doppel gespielt und gewonnen und da auch richtig gute Nerven bewahrt. Fruviatova hat noch nicht ganz so die Nervenstärke gehabt, sonst hätte sie den zweiten Satz gegen Muguruza auch gewonnen. Aber das sind drei, ich weiß nicht, wo die Tschechen das immer hernehmen, aber die haben wirklich, bei den Frauen, bei den Herren nicht, aber bei den Damen kommen da immer die Talente nach. Also das ist wirklich, da müssen wir wirklich mal gucken, wie die das machen. Dann lass uns abschließend noch mit News der Woche, wie immer, ich habe jetzt abseits der US Open ein bisschen was gesucht. Es gibt ja die Meldung, dass jetzt Schluss ist mit dem ATP Cup, und dafür gibt es ein gemeinsames Event zum Start des Jahres. United Cup war es, oder wie war es? United Cup soll der heißen, der den ATP Cup ersetzt, und da werden Damen und Herren in einem Mixed-Event zusammenspielen. Erinnert ein bisschen an den Hopman Cup, wer den noch kennt. Gute Sache, oder traust du dem ATP Cup eher hinterher?
Nö, gute Sache. Warum denn nicht? Als ich das gelesen habe, ist ja auch noch nicht lange raus, die Meldung, die ist von Dienstag jetzt. Ich glaube, der Modus ist noch nicht so ganz bekannt, aber was man so ein bisschen schon erahnen kann, ein Herrenmatch, ein Damenmatch, ein Mixed möglicherweise würde sich hier anbieten. Ich finde das gar nicht schlecht. Gerade so zu Beginn eines Jahres, wir gucken mal, wo stehen die eigentlich, und dann haben wir gleich so eine Gesamtsicht drauf. Wir haben jetzt nicht dann nur den ATP Cup, wo wir dann die Herren beleuchten, sondern wir wissen ganz genau, da gibt es ein Event, wo wir die Besten aus einer Nation irgendwie möglicherweise zusammen sehen können. Und dann haben wir so eine Einschätzung, bevor es dann ja, mit großen Schritten in Richtung Australian Open geht. Ich finde das gut, also habe mich gefreut.
Hundertprozentig pro. Ich würde mir auch gerne 3-4 gemeinsame Events wünschen, also so Mixed Events. Ich war immer Fan des Hopman Cups. Da gibt es oft super Paarungen, die da zusammenspielen, sei es jetzt, also ich könnte mir Murray mit Raducanu vorstellen. Oh ja, ja. Wenn Federer zurück ist, Bencic und Federer, das war ja immer das Traumduo beim Hopman Cup, die waren kaum zu schlagen. Klar, deutscher Sicht, Zverev und ja, dann nicht mehr Kerber mit Niemeyer, ist sicher auch interessant. Also da gibt es immer gute Duos zusammen und ich finde das großartig anzusehen, gerade auch die Doppels und so, wenn dann wirklich die Stars da spielen, gemeinsam gegeneinander. Also es gab ja auch beim Hopman Cup mal Serena gegen Roger, wie Serena versucht hat, Rogers Aufschläge zu retournieren oder sie versucht hat, ob sie einen Ass servieren kann und so. Also ich finde das super. Also ich großer Fan, ja. Freue mich jetzt schon drauf. Aber für heute war es das von uns trotzdem. Wir melden uns aber bereits Montagabend wieder nach den Finals. Vielen Dank fürs Zuhören heute erstmal. Abonniert uns gerne, wenn ihr das noch nicht habt. Und ja, euch allen eine tolle Finalwoche. Bis bald.
Bis nächste Woche. Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.